ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und dieser Sauerländer möchte jetzt also den Hamburger Olaf Scholz als Kanzler ablösen.
Wir blicken jetzt nach vorn. Die Bundestagswahl ist in gut einem Jahr, am 28. September 2025. Wir wissen, dass wir eine ganze Reihe von Aufgaben noch zu bestehen haben.
Ja, und dann wird CDU-Chef Friedrich Merz für die Union von CDU und CSU antreten als Kanzlerkandidat. Die Nachricht des Tages. Und wie finden wir das in Hamburg?
Ich bin CDU-Wähler, dementsprechend finde ich das hier eigentlich ganz gut. Ich finde ihn souverän, kann gut vor der Kamera sprechen, kann sich generell gut artikulieren. Besser als es unsere jetzige Regierung kann.
Wie Hamburgs CDU reagiert, das klären wir gleich. Außerdem geht es um einen Fall vor dem Hamburger Landgericht und die Frage, ob sich Schusswaffengewalt unter Drogenhändlern immer weiter ausbreitet. Und als allererstes schauen wir nochmal genauer darauf, wie Hamburg eigentlich vor Hochwasser geschützt ist und wer in Hamburg sogar profitieren kann von der Hochwasserwelle, die da gerade die Elbe raufkommt. Das alles am Dienstag, den 17. September. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ihr habt die Bilder aus den Hochwassergebieten bestimmt auch gesehen. In Polen haben sich kleine Flüsse in riesige Seenlandschaften verwandelt. Ja, die Hochwasserwelle der Elbe rollt auch weiter nach Norden in Lauenburg, also gar nicht weit weg von Hamburg, erwarten Fachleute in knapp einer Woche den Höhepunkt des Elbe-Hochwassers. Wie stark das die Stadt treffen wird, ist noch nicht klar. Klar ist aber, in Hamburg werden wir kaum etwas davon merken. Und warum das so ist, das kann uns Dietrich Lehmann erklären. Dietrich, das hat mit der Staustufe in Geesthacht zu tun?
Ja, in Geesthacht, wer da schon mal war, weiß, da gibt es so ein Wehr. Ist eigentlich mal in den 60er Jahren dazu gebaut worden, dass die Schiffe, die oberhalb von Geesthacht fahren, genügend Wasser unterm Kiel haben. Aber positiver Nebeneffekt, wir werden von Hochwasser, das vom Oberlauf der Elbe kommt, also regengetriebenes Hochwasser, davon werden wir hier unten weitgehend verschont. Das wirkt so ein bisschen regulierend. Man merkt schon einen Anstieg und die Vorhersageexperten beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, die ja für Elbe und Nordsee zuständig sind, sagen, wir merken das auch, wir können das auch schon messen unterhalb des Wehrs, dass da etwas kommt. Aber so richtig hochgehen wird es tatsächlich nicht, weil es verteilt sich auch ein Stück weit. Der Hamburger Hafen ist ja so ein breites Gebiet, da gibt es viele Möglichkeiten, wo sich das Wasser ausbreiten kann.
Also muss man dann vielleicht sagen, wir werden es nicht merken, wir Laien, aber die Fachleute, die beobachten das dann durchaus auch in Hamburg. Hamburg kann ja sogar von dem Hochwasser, das wir jetzt gerade erleben, profitieren. Wie das?
Naja, also es gibt so ein bisschen positiven Effekt in Anführungszeichen bei allen schlechten Nachrichten und schlechten Dingen, die da letztendlich irgendwie runterkommen, den Fluss. Nämlich viel Schlick wird auch durch dieses Meerwasser, was letztendlich durch die Elbe kommt, in die Nordsee rausgespült. Normalerweise muss die Hafenverwaltung HPA in der Elbe und im Hafen baggern, aber da ist immer ein bisschen die Hoffnung, jedes Hochwasser, wie eben Meerwasser runterkommt, die Elbe bringt uns einfach ein bisschen Entlastung, spült den Schlick bei Niedrigwasser, bei ablaufendem Wasser von alleine raus in die Elbe und das spart natürlich Baggerarbeiten.
Das wird die Hamburger Hafenverwaltung bestimmt freuen. Worüber wir uns ja eher Gedanken machen müssen, wenn das Wasser von der anderen Seite, also von der Nordsee herkommt. Du hast es ja schon erwähnt. Da gilt Hamburg ja auch als gut gesichert und wir werden ja auch seit etlichen Jahren immer rechtzeitig vorgewarnt vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Nimmt man so selbstverständlich? Wie genau sind denn diese Vorhersagen?
Also seit 100 Jahren gibt es diese Vorhersagen am BSH oder den Vorgängerinstituten, wie zum Beispiel bei dem Deutschen Hydrographischen Institut. Das wird in dieser Woche groß gefeiert, da auch beim BSH. Ja, und tatsächlich, die Vorhersagen sind immer genauer geworden. Es gibt so die Maßgabe, 90% der Vorhersagen sollten so um die 20 Zentimeter genau sein. Also viel mehr Abweichung sollte es nicht geben. Und im vergangenen Jahr, sagen die Fachleute, waren wir schon deutlich über 90%. Da tut sich also einiges. Das ist nicht nur wirklich Computerarbeit, es sind auch immer bessere Pegel, also die Wasserstände, die tatsächlich gemessen werden, bessere Wettervorhersagen, die man bekommt und natürlich die Wissenschaftler, die dahinter stecken, die wirklich sehr kontinuierlich dranbleiben und beobachten und immer noch ihre persönliche Einschätzung mit hineinbauen.
Also da wird auch weiter daran gearbeitet, das immer besser zu machen. Wie genau kann das denn noch sein, wenn jetzt der Meeresspiegel infolge des Klimawandels steigt? Wirft das dann alles über einen Haufen?
Also grundsätzlich nicht. Es gibt zumindest die Fachleute am BSH noch nicht so die Erkenntnis, dass es jetzt erstmal mehr Sturmfluten gibt, weil das ja wirklich immer in bestimmte Windrichtung zum bestimmten Zeitpunkt auftreten muss, damit das alles eben richtig zusammenkommt. Im negativen Sinne natürlich richtig zusammenkommt. Da gibt es noch keine Erkenntnis. Aber natürlich ist klar, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann fängt das Hochwasser eben schon von einem höheren Stand aus an. Und in Cuxhaven kam zum Beispiel, merkt man das schon deutlich, da hat sich der mittlere Wasserstand schon deutlich erhöht. Also im Ergebnis, der Scheitelpunkt wird dadurch auch noch ein Stück weit höher.
Weiß man schon, wie bedrohlich das in Zukunft für Hamburg wird?
Also Hamburg ist ja ein Stück weit immer sehr, sehr vorsorglich. Es gibt den Spruch von Helmut Schmidt nach der Flut 1962, in Hamburg darf man nie mehr aufhören, über bessere und höhere Deiche nachzudenken und die auch zu bauen. Und das hat die Stadt wirklich sehr beherzigt. Es wird jedes Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag ausgegeben, um die Deiche noch besser zu bauen, noch höher zu bauen. Und man sagt, man hat immer so 20, 25 Jahre Vorsprung vor dem steigenden Meeresspiegel, vor den höheren Sturmfluten. Und das heißt, wir haben für die nächsten Jahre durchaus erstmal relative Sicherheit.
Das klingt ziemlich beruhigend. Vielen Dank, Dietrich. Die Katze ist aus dem Sack. Friedrich Merz wird der Kanzlerkandidat von CDU und CSU für die kommende Bundestagswahl. Und das hat Merz' Hauptkonkurrent um die Kandidatur, CSU-Chef Markus Söder, heute Mittag verkündet.
Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's.
Ja, und jetzt wollen wir natürlich gerne wissen, wie das bei Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering ankommt. Und der scheint auch ein richtiger Merz-Fan zu sein.
Friedrich Merz ist der richtige Kandidat zur richtigen Zeit. Er hat in schwieriger Phase der CDU Verantwortung übernommen, hat CDU und CSU geeint. Und genau das ist die Stärke, die wir ja auch in Hamburg haben. Diese Geschlossenheit und diese Entschlossenheit, wieder erfolgreich zu sein. Und deshalb bin ich sicher, dass wir nicht nur in Hamburg im März nächsten Jahres, sondern dann auch bei der Bundestagswahl mit Friedrich Merz ein hervorragendes Ergebnis einfahren werden und endlich diese desaströse Ampelpolitik in Berlin beenden werden.
Ganz wichtig findet Dennis Thering auch, dass die Union da dieses Mal geschlossen auftritt, nach dem Hickhack um die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet beim letzten Mal. Und man hat es schon rausgehört, er hofft auch auf Rückenwind für die CDU für die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die ist ja auch noch deutlich vor der Bundestagswahl. Könnt ihr euch schon mal eintragen, das Datum 2. März 2025. Also mit Ä, nicht mit E. Ist klar, ne? Und jetzt geht's um eine Geschichte, die heute vor Gericht verhandelt wurde und die an einer Kreuzung an der Steinhardenbergstraße in Tondorf begonnen hat, Anfang Januar vergangenen Jahres gegen 1 Uhr nachts. Ein Audi Q8 steht an der Kreuzung. Ja, und dann spielen sich Szenen ab, die ich jedenfalls nur aus dem Fernsehen kenne. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner kennt den Fall, hat die Verhandlung heute verfolgt, aber auch unser Polizeireporter Ingmar Schmidt ist im Studio. Ingmar, du warst nämlich kurz nachdem das damals passiert ist am Tatort. Mhm. Erzähl uns mal, was ist geschehen an dieser Kreuzung?
Ja, das war ganz absurd. Das ist ganz früh am Morgen gewesen, da am 10. Januar letzten Jahres. Und wir sind da irgendwie hingerufen worden und da stand dieser Audi kurz vor einem Bahnübergang, der Warnblinker lief noch und der Wagen wirklich völlig durchlöchert. Wir konnten noch relativ dicht ran, weil die Spurenermittler waren schon abgerückt. Da standen nur ein paar Bauarbeiter, die das Ganze abgesichert haben in den gelben Warnwesten und der Wagen war halt komplett zerschossen. Und das Absurde war ja dann, dass es dann wenige Tage später hieß, dass einer ja schwer verletzt ist. Der hat also reichlich Kugeln abgekriegt und der andere war, glaube ich, schon am Tag danach wieder aus dem Krankenhaus raus. Und das konnte man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man diesen Wagen gesehen hat.
Elke, mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr zu den Hintergründen, was damals passiert ist.
Genau, also die Polizei ist relativ schnell davon ausgegangen, dass das Ganze einen Drogenhintergrund hat, dass es da um Streitereien im Drogenmilieu gab. Und dieser Verdacht hat sich wohl im Laufe der Zeit auch immer weiter erhärtet. Mittlerweile geht man davon aus, dass der Drahtzieher des Ganzen, dass es ein in Auftrag gegebener Mordversuch war. Und der Auftraggeber soll Mansur Ismail gewesen sein. Das ist ja so der Hamburger Drogenboss, der hinter vielen blutigen Geschichten der vergangenen Jahre stecken soll. Und hinter dieser wohl offenbar auch. Und damals wurde eben auf diese beiden Männer geschossen, Ingmar hat es gerade gesagt. Und der Mann, der damals Beifahrer war, der nur leicht verletzt wurde, der an einem Tag später schon wieder aus dem Krankenhaus rauskam, das ist der jetzt Angeklagte. Der hat jetzt einen Prozess, weil er nämlich damals, als er aus dem Auto rauskam, auf einmal selber noch eine scharfe Pistole gezogen hat und selber losgeballert hat. Er hat das ganze Magazin losgefeuert, 15 Schuss. Und jetzt ist er angeklagt wegen illegalem Waffenbesitz.
Ich bin auch der Meinung, als wir vor Ort waren, es hieß dann noch von Kollegen, dass die beiden Männer wohl noch versucht haben sollen, ein Auto anzuhalten, weil sie nämlich zwei große Sporttaschen unbekannten Inhalts dabei hatten. Da wurde auch spekuliert, ob da jetzt Geld oder Drogen oder Waffen drin waren, aber die haben wohl wirklich versucht, das auf die Schnelle noch loszuwerden nach dieser Schießerei. Ich weiß gar nicht, ob das im Gericht vielleicht auch Thema war.
Ja, das ist auch Thema, weil das nämlich auch der jetzt Angeklagte ist, der damalige Beifahrer. Der soll dann nämlich seine Pistole, mit der er geballert hatte, schnell in diese Tasche gepackt haben. Ah. Soll versucht haben, diese Tasche noch zu verstecken. Aber die Polizei hat die Tasche dann gefunden und was war drin? Eine Waffe.
Ah ja,
genau. Also angeklagt ist aber letzten Endes ein, wenn man so will, Opfer. zumindest. In diesem Fall wurde ja zuerst auf den Wagen gefeuert und er hat dann zurückgeschossen, in Anführungsstrichen. Warum ist er trotzdem angeklagt?
Wegen des Waffenbesitzes. Und du hast gerade schon das Stichwort Opfer genannt. Genauso stellt er sich auch dar. Er hat dann heute seinen Anwalt eine Erklärung verlesen lassen und darin hieß es dann, er hätte die Pistole ja nur bei sich gehabt, weil er schon seit Monaten mit dem Tode bedroht worden sei, hätte immer wieder Drohnachrichten bekommen, hätte Angst um sich und seine Familie gehabt und hätte deswegen sich diese Waffe zugelegt. Genau, was er aber nicht gesagt hat, ist, warum er eigentlich bedroht worden sein soll und von wem. Alles im ganzen Hintergrund hat er nicht ein Wort gesagt und da geht die Polizei eben davon aus, dass es um irgendwelche illegalen Drogengeschäften ging und dass er sich wohl oder mein Mitfahrer mit diesem Mann Suhair Ismail angelegt haben soll.
Jedenfalls waren das ja Szenen wie aus einem Gangsterfilm mitten in einem Wohngebiet, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Da sind viele Schusswaffen im Spiel, da ist offenbar auch viel Angst im Spiel. Nimmt die Gewaltbereitschaft und nimmt die Gefahr auch durch Schusswaffen zu im Zusammenhang mit Drogenhandel? Ingmar, was ist dein Eindruck?
Also mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass es ist ja fast schon an der Tagesordnung, dass man da kleinere Auseinandersetzungen hat. Letzte Nacht gab es ja auch eine Messerstecherei auf dem Kiez in der Nähe der Ripperbahn. In der Balduinstraße gab es dann zwei Verletzte, da kennt man den Hintergrund noch nicht, aber man hat mittlerweile den Eindruck, gerade so im Hamburger Osten passiert da sehr, sehr viel und ständig. Dieser Fall war sicherlich ein bisschen herausragend, weil es so viele Schüsse waren und weil das wirklich aussah wie in so einem Gangsterfilm. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, also der Fahrer hat da tatsächlich 8 Kugeln abgekriegt, dann aber dennoch überlebt. Der hat auch großes Glück gehabt, der war auch so ein bisschen kräftiger und wahrscheinlich hat vielleicht auch deshalb der Beifahrer einfach so wenig abgekriegt.
Elke, wie ordnest du den Fall ein?
Naja, also es war heute auch ganz interessant in dem Prozess, weil da ein leitender Ermittler des LKA nochmal auf Verbindung zu anderen Fällen gezogen hat. Er hat nämlich gesagt, dass dieser Mann Suhair Ismail, den er dafür den Auftraggeber hält, wohl auch der Auftraggeber gewesen sein soll bei anderen Schießereien, auch wo es auch um Drogen gegangen ist. Nämlich diese, man muss es sagen, Hinrichtung eines Mannes in einer Shisha-Bar in der Lübecker Straße und weitere Schüsse auf einen Mann auf der Vettel. Da war es jedes Mal so, es ging um scharfe Pistolen, es ging um Mordversuche, einmal einen erfolgreichen Mord. Und der Ermittler sagte, so überall war Mann Suhair Ismail der Auftraggeber. Mein Eindruck ist, dass vielleicht wirklich mit diesem Mann doch nochmal so eine andere Stufe der Gewalt auch eingezogen hat in die organisierte Drogenkriminalität.
Vielen Dank euch beiden für eure geballte Kompetenz. Und wenn euch noch mehr von Elkes spannenden Gerichtsfällen interessieren, Hintergründe dazu, dann empfehle ich euch den Podcast Gerichtssaal 237. Den bekommt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wenn ihr dieses Jahr zur Apfelernte ins alte Land wollt, dann macht doch einen kurzen Abstecher zu dem Wahrzeichen des alten Landes und von Neuenfelde, dem Jucho. Das ist der riesige Portalkran auf dem Gelände der ehemaligen Sitaswerft. Falls ihr den noch nicht kennt, lohnt sich, denn es ist gar nicht mal ausgemacht, dass es den Kran noch lange geben wird. Denn die Werft ist längst Geschichte und was mit dem Kran passieren wird, das ist ungewiss. Es gibt aber viele, die engagieren sich dafür, dass der Kran als Denkmal erhalten bleibt und zu denen gehört Emja Sieger. Er ist erst 17 Jahre alt, aber schon der SPD-Chef von Neuenfelde.
Meine Sorge ist, dass der Portalkran nach fast 30 Jahren hier, wo er ortsprägend stand, für die Industriekultur, für Neuenfelde stand und das maritime Erbe halt eben auch repräsentiert, was Neuenfelde halt eben noch hat als einziges Dorf hier im alten Land, dass er halt eben abgebaut wird und somit ein Stück Geschichte Neuenfeldes verschwunden geht und somit Neuenfelde auch ein Teil seiner Identität verloren geht.
Tja, da hört man schon den Parteichef raus, oder? Und Emja Sieger verbindet auch seine Familiengeschichte mit dem Kran.
Also ich bin ein Kind der dritten Generation der Gastarbeiter, die aus der Türkei damals gekommen sind. Und mein Großvater hat hier auch auf der Werft gearbeitet. Und ich verbinde halt eben, dass meine Generation zum Beispiel jetzt nicht mehr so auf dieser Werft war, nicht mehr miterlebt hat, wie die Schiffe gebaut wurden. Und das möchte ich halt eben noch bewahren für die kommenden Generationen, die halt hier auch sehen. Wir waren ein großer Industriestandort. Wir haben mitunter die besten Schiffe gebaut und das darf auf jeden Fall nicht verloren gehen.
Emja Sieger kämpft also für eine gute Sache und auch für die kleineren Kaikräne auf der Werft, auf der sein Opa gearbeitet hat. 2 werden gerade schon abgebaut. Er hofft aber, dass die letzten beiden bald unter Denkmalschutz kommen und erhalten bleiben. Die ganze Geschichte und Bilder von dem Kran gibt es übrigens auch in der NDR Hamburg App. Das war's schon wieder für heute. Zum Schluss aber noch ein kleiner Hinweis, falls ihr euch wundert, über ein neues Straßenmagazin, das ihr ab heute angeboten bekommt. Hinz und Kunst, das Hamburger Straßenmagazin, bekommt einen Ableger für Kinder. Hinz und Kitz. Da geht es um dieselben Themen wie in der großen Hinz und Kunst, also unter anderem auch um das Thema Obdachlosigkeit, aber kindgerecht erzählt. Dazu dann Rätselseiten und Ausflugstipps. Das Prinzip ist dasselbe, das Magazin kostet 2,50 Euro, davon behält der Verkäufer 1,50 Euro. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Eine frische Folge Hamburg heute gibt's dann morgen wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.